Immuntherapie gegen Krebs, der Podcast der IOZK-Stiftung.
Unser heutiger Themenkreis ist Krebs und Mutationen. Was sind eigentlich Mutationen? Was läuft im Körper ab, dass etwas mutiert, lieber Dr. Stücke?
Mutation und Krebs sind eigentlich ein und das Gleiche. Und zwar haben sich dann irgendwelche Zellen verändert in irgendeine Richtung, was nicht richtig ist. Man muss sich vorstellen, wir haben ja eine riesige Menge an Zellteilungen jeden Tag, weil alle Zellen müssen erneuert werden. Und man hat mal so eine Hochrechnung gemacht, in 80 Jahren hat man 10 hoch 16 Zellteilungen. Das sind ungefähr an die 30.000 Zellveränderungen jeden Tag. Und diese zigtausenden von veränderten Zellen werden vom Immunsystem erkannt. Dafür gibt es eine bestimmte Sorte von Immunzellen, die nennt man die natürlichen Killerzellen. Das ist so weit wie eine Polizei. Da muss sich jede Zelle ausweisen. Hat die ihr Ausweis nicht richtig dabei oder kann sich nicht richtig ausweisen, dann wird sie einfach direkt erledigt. Somit ist es eigentlich unmöglich, dass irgendwelche Zellen auftauchen können, die dann nicht in Ordnung sind und ein Wachstum beginnen können. Wenn jetzt so ein Fehler, gravierender Fehler irgendwie passiert, müssen diese Zellen auch noch zusätzlich sich so verändern, dass sie trotzdem vom Immunsystem akzeptiert werden. Also das Immunsystem muss sich dann auch an die neuen Zellen auch wieder anpassen. Aber das hat natürlich alles mit Mutationen und Veränderungen zu tun. Die Tumore haben in ihrem Wachstum doch keine günstigen Bedingungen und müssen sich somit selbst im Tumormikromilieu, also im Zentrum des Tumors, auch wieder neuen Situationen anpassen, weil die Bedingungen für Tumorzellen eigentlich nicht sehr gut sind und deswegen verändern die sich immer und mutieren immer. Und die Mutationen kommen alleine zustande vom natürlichen Wachstum von Tumorzellen. Aber auch wenn wir jetzt eine Therapie anfangen, weil dann werden Zellen in eine Ecke getrieben und die Tumorzellen müssen sich jetzt überlegen, wie komme ich zurecht mit dieser Therapie, um trotzdem zu überleben. Da kann Professor Gohl jetzt bestimmt noch etwas zu erzählen.
Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Sie haben schon die Komplexität und die unglaublichen Zahlen erwähnt. Aber wenn ich mit Studenten über dieses Thema sprechen muss, fange ich immer an, warum kommt eine Mutation? Erstens, wir haben in einigen Menschen genetisch determinierte Mutationen, so zum Beispiel BRCA1, BRCA2, das sind über erbliche Situationen, wo der Patient eine Mutation hat, Punkt, Schluss, fertig. Gibt es auch Retinoblastom als Mutation, gibt es Li-Fraumeni-Syndrom, wo man mehrere Mutationen hat, DNA-Repair-Verstörungen. Also genetisch sind mehrere Syndromen, die zeigen, warum in einer Familie Krebs richtig gibt. Zum Beispiel bei Li-Fraumeni ist 1:2, hat man eine Chance, Krebs zu bekommen. Die Gene sind in jedem Mensch etwas anders. Und man nennt das Polymorphismus. Und das ist eine Sammlung von sehr, sehr, sehr vielen kleinen, unterschiedlichen genetischen Situationen in jedem Mensch. So, man kann sich so vorstellen, man hat einen Gradient von einem Mensch mit so sehr viel eher gefährliche kleine Änderungen und anderen Menschen mit eher ungefährliche kleine Änderungen. Das ist so ein Gradient von hoch nach niedrig. Und jeder Mensch mit seiner eigenen genetischen Konstitution lebt in einer Umgebung oder in der Stadt oder auf dem Land, wo auf dem Land vielleicht mehr Pestizide sein, in der Stadt ist mehr Feinstaub und so weiter. Also man hat einen Gradient von Toxizitäten, die unterschiedlich sein für jeden Mensch. Der lebt am Abend in der Stadt, am Tag auf dem Land und also ist für jeden Mensch unterschiedlich. So man kann zurück einen Gradient machen von hoch nach niedrig. Und dann jeder Mensch hat in seine eigene genetische Konstitution die Möglichkeit, kleine Beschädigungen zu korrigieren. Und da sind auch die erbliche Krebsarten, wo man das richtig nicht korrigieren kann. Aber jeder Mensch kann kleine Beschädigungen korrigieren. All die Gradienten kommen aufeinander. Und zum Schluss kommt man in eine Situation, wo eine Familie dann doch etwas mehr Krebs hat als eine andere Familie. Und dann kommt, wie Dr. Stücker sagt, noch die Gradient, die eigene Kapazität im Körper, wenn dann eine Malignität entsteht, das noch zum Schluss zu korrigieren mit das eigene Immunsystem. Und das zeigt auch, warum einige Leute mit ein schwächeres Immunsystem wegen Stress oder andere mögliche Ursachen oder sogar Krankheiten, dass sie dann zurück etwas mehr Risiko haben für Krebs. Und das ist alles, was mit Gefahr für Mutationen, Kapazität zu korrigieren von den Mutationen eigentlich zu tun hat. So ein extrem komplexes Thema. Aber es erklärt in dieser Art mit den Gradienten, warum einige Familien etwas mehr Krebs haben und andere Familien etwas weniger Krebs.
Inzwischen kann man ja über die genetische Diagnostik Mutationen feststellen, bevor sie überhaupt auftreten. Was bedeutet das für die Patienten bzw. für die Therapie?
Da kommt man zurück in die richtige Situation. Zum Beispiel, wir sind richtig in der Lage, die Cancer Predisposition Syndromes, diese Familien, wo die Chance von Krebs, ja, fast in die Genen gebacken sitzt, wie man das sagen kann. Da muss man natürlich Screeningsprogramme machen und frühzeitig eventuell eingreifen. Und da das für jede von diesen übererblichen Krankheiten sind richtig evidenzbasierte Screeningsprogramme jetzt aufgebaut. In die Patienten, wo es nicht so ist, kann man natürlich dann nicht screenen, aber können wir, und das ist dank sei die moderne Technologie, können wir jetzt eigentlich die Genen analysieren bis zum die feinsten Details. Mit der modernen Biotechnologie kann man das alles nachgucken. Durch die Kenntnisse, die man hat von den genetischen Strukturen von den Tumoren, sieht man alle unterschiedlichen Risikogruppen, die nicht nur eine unterschiedliche Prognose haben, aber wo man wahrscheinlich auch unterschiedliche Behandlungsprotokolle machen muss. Aber weiter haben wir dann noch die Option jetzt, und das ist noch neuer, mit der Liquid Biopsy, die Tumor-DNA-Fragmenten und die Mutationen auch ins Blut zu finden. Und da kommt jetzt zurück die Frage, diese Tumorentitäten, die man im Blut findet, was ist die diagnostische Wert im Vergleich mit Pathologie? Brauchen wir eigentlich noch Pathologie? Oder kann man schon mit 1 Milliliter Blut die Diagnose feststellen? Das sind jetzt zum Beispiel für Hirntumoren in Holland, dass man während der Operation schon in die Flüssigkeit ins Gehirn mit 1 Milliliter auf 20 Minuten kann man mit der höchsten Wahrscheinlichkeit schon den Tumor diagnostizieren, molekularbiologisch. Und zurückkoppeln an die Chirurg, das ist zum Beispiel ein Ependymom, da musst du richtig kräftig operieren, dass alles weg ist. Oder, das ist ein Medulloblastom, Vorsicht mit der OP, dass man nicht Hirnschade verursacht, so diese Molekulardiagnostik während die OP kann schon auch zurück auf die OP selbst etwas machen. Aber diagnostisch, was ist die Validität? Wenn man in die Liquid Biopsy Sachen findet, was hat das einen prognostischen Wert? Muss alles noch untersucht werden. Wenn man etwas findet in die Liquid Biopsy, kann man das als Monitoring nutzen? Gehe ich das die Zahl von die genetische Material von die Tumor in Liquid Biopsy zurück? Oder kommt es zurück nach hoch? Ist das dann ein erstes Zeichen von einem Rückfall von der Diagnostik? Also ist unglaublich viel, was man jetzt mit Mutationen und Diagnostik von den Mutationen auf Gewebe, aber auch in Liquid Biopsy machen kann. Und es hat auch etwas zu tun mit das Verstehen, wie ein Tumor entsteht.
Ja, das sind ja die Wurzeln, die Grundlagen von allem biologischen Programm, was jetzt Sache ist. Diese genetischen Untersuchungen zeigen natürlich auch bestimmte Konstellationen oder Veranlagungen, die möglich sind, aber die nie im Leben auftreten. Darum ist es auch sehr schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel allgemein eine genetische Diagnostik, wenn man da die Patienten in bestimmte Kästchen packt, der kriegt das und der kriegt das, der kann das kriegen, der kann das nicht kriegen und so weiter und so fort. Das kann man nicht machen, weil man braucht alle Gene, die verändert sind, die müssen auch irgendwie an- oder abgeschaltet werden. Und deswegen darf man jetzt nicht denken, man macht jetzt so eine Untersuchung, da kommt irgendeine Konstellation raus, also beim gesunden Patienten, wenn man so eine genetische Diagnostik macht, und der hat dann ein ganzes Leben lang Angst, oh, ich kann das und das bekommen oder ich könnte das und das bekommen. Das wäre sehr unpraktisch, denn das Leben ist ja zum Leben da und nicht zur Gestaltung von Angst, Situationen, die nie zustande kommen.
Jetzt haben wir über den Ursprung von Krebs geredet in der Mutation, aber Sie sagten auch, Dr. Stücker, dass der Krebs immer wieder mutiert. Kann das zwischendurch passieren, dass wenn der Krebs einmal da ist, er immer noch mutiert?
Ja, die Tumorzellen haben natürlich keine günstigen Wachstumsbedingungen. Man muss sich das so vorstellen, die Tumorzellen, die möchten immer sich nur vermehren. Und aber jede Zelle muss eigentlich immer wieder Platz machen für die nächste. Und das nennt man dann, jede Zelle hat den programmierten Selbstmord eingeschaltet. Und die Tumorzellen missachten das aber. Und da diesen programmierten Selbstmord nicht machen, sondern ein ewiges Leben anstreben, machen sie nicht Platz für die nächste Zelle. Und dann müssen die Zellen sich stapeln. Und jetzt haben die aber keine Idee, weil sie nur an die Vermehrung denken und das Absterben abgeschaltet haben, haben die ja keine Idee, wie ich gestalte ich jetzt hier wie die Infrastruktur. Und dann verhungern die Zellen im Zentrum. Die kriegen nicht genug Sauerstoff, die kriegen nicht genug Nährstoffe und dann herrschen da höllische Bedingungen. Und dann müssen die Tumorzellen gucken, wie komme ich damit in diesen Verhältnissen zurecht? Und dann müssen die mutieren, sonst haben sie direkt hinter sich. Gleichzeitig kommen sie auch natürlich dann auf die Idee zu migrieren, weil hier kann man ja keinen Blumentopf mehr gewinnen. Also muss ich mal gucken, dass ich mir mein Bündelchen packe und auswandere. Und dann haben wir die Bösartigkeit. Diese Zellen, die abhauen und können woanders wieder ein neues Wachstum starten, die nennt man metastaseninduzierende Tumorzellen. Das ist so eine Art Stammzelle, die weiß, wie das Programm ablaufen soll. Und diese Stammzellen, die sind in so einem normalen Tumor, hat man bis zu 50 verschiedene mutierte Stammzellen gefunden. Und daher haben wir das Problem, dass diese Stammzellen auch mit einer normalen Chemotherapie nicht kaputt gehen, weil die immer wieder die Möglichkeit haben, Schadstoffe auszuschleusen oder durchzuschleusen, damit die Zelle mit dem Programm nicht kaputt geht. Das ist das große Problem. Aber das sind eben die mutierten Situationen.
Also die Frage, dass die Mutationen mehr und mehr kommen, hat auch eine große Relevanz für unsere Immuntherapiestrategie. Und das ist eigentlich etwas, was wir sogar etwas nützen. Wir wissen zum Beispiel bei Glioblastom, die Tumor Mutational Burden, so die Belastung von Mutationen im Anfang, ist nicht so groß. Ist eher niedrig. Es sind andere Tumoren mit viel mehr Mutational Burden, so Belastung von Tumoren, zum Beispiel Melanomen, Rauchers, Lungenkarzinom und so weiter. Aber wenn wir so ein Glioblastom behandeln nach Neurochirurgie mit Radiotherapie und mit Chemotherapie, Temozolomid oder Lomustin, das sind alkylierende Agenzien, eigentlich was passiert, ist, wir machen die Gene kaputt. Strahlentherapie und Chemotherapie. In die Hoffnung, wenn die Tumorzelle sich teilt, dass die kaputt geht. Denn die hat kaputt gehen. Aber wenn die Tumorzelle sich nicht kaputt geht, dann lebt die weiter mit mehr kaputten Genen. Wir wissen ganz genau im Glioblastom, dass die Belastung von Mutationen steigt nach Radiotherapie und nach Chemotherapie. Also wenn wir dann vernünftig unsere Immuntherapie einsetzen, auf einen Moment, wo wir dann eigentlich mehr Tumormutationen haben und auch mehr Tumorantigenen, dann sind die Tumorzellen mehr anerkennbar für das Immunsystem. Und damit haben wir entschieden, dass zum Beispiel unsere Vakzine, die wir machen, das machen wir nicht während der Chemotherapie, aber nur nach der Chemotherapie. Und die residualen Tumorzellen auf diesen Moment haben mehr Tumorantigenen, denn die haben mehr Mutationen, so sind mehr anerkennbar von das Immunsystem. Natürlich, das ist dann das Schwierigste. Wir müssen die Antigenen auf diesen Moment dann in unserem Impfstoff haben. Denn das sind mehr Antigene dann. Und damit ist unsere Technologie so entwickelt über die Jahre, dass wir diese Tumorzellen dann kaputt machen mit unserem onkologischen Virus, Newcastle-Virus, und die modulierte Elektrohyperthermie, dass wir auf diesen Moment die mehrere Tumorantigenen dann in unserem Impfstoff haben. Und die sind dann auch aktualisiert. Und das ist, wie man jetzt mit den Kenntnissen von den Mutationen und die Kenntnisse von der Immunologie eigentlich eine Strategie bauen muss, die Rechnung haltet mit alles, sicherlich auch mit der Dynamik von den Tumoren, von das Immunsystem, von alles eigentlich.
Bevor wir die heutige Folge abschließen, möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Informationen mitnehmen konnten und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund und bis bald.
Den Podcast finden Sie auf alle gängigen Podcast-Plattformen. Für Fragen, Anmerkungen und alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf iozk-stiftung.org und iozk.de.
Immuntherapie gegen Krebs, der Podcast der IOZK-Stiftung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.